Die Schlacht von Crécy markierte am 26. August 1346 den Anfangspunkt des sogenannten Hundertjährigen Krieges auf dem europäischen Festland. In diesem Gefecht bei dem heutigen Ort Crécy-en-Ponthieu im Département Somme standen sich die Heere von Edward III. Von England und Philipp VI. Von Frankreich gegenüber. In dieser Schlacht war auch ein gewisser Johann von Luxemburg, oder man kennt ihn auch unter dem Namen Johann von Böhmen oder Johannes der Blinde. Johann von Luxemburg, er war großer Reiter und Turnierheld. 1337, also 9 Jahre vor dieser Schlacht, erblindete er auf dem rechten Auge. Und das war eine Erbkrankheit bei den Luxemburgern. Und nur das Entfernen dieses kranken Auges würde ermöglichen, dass das gesunde Auge gesund bleibt. Die Operation wurde durchgeführt, aber 3 Jahre später verlor er trotzdem auch sein linkes Auge und er hieß fortan Johannes der Blinde. Und in dieser Schlacht nun war er dabei als blinder Mann. Ich weiß nicht, wie er das alles so geschafft hat, aber er versuchte nun mit einigen Rittern unter Führung des französischen Königs die Flanken der Engländer zu zerschlagen, während andere ins Zentrum bei den Engländern eindrangen. Und ihm gelang es, den rechten Flügel zu durchschlagen und zu durchdringen, als blinder Mann. Und bei diesem Gefecht fiel er dann in der Schlacht, also er ist gestorben da. Und trotz seiner Blindheit hatte er mit seinem Bannerträger, dem Mönch von Basel, gegen die englischen Reihen sich führen lassen, wurde dann aber im Nahkampf vom Pferd geschlagen. Warum erzähle ich das? Das ist einfach eine Geschichte, aber es ist auch mehr als eine Geschichte. Denn diese Geschichte hat auch viel mit unserem Text zu tun heute, den wir gleich lesen werden, und dem daraus resultierenden Thema. Denn dort finden wir eine ganz ähnliche Konstellation. Dort geht es auch um einen Kampf, um einen Feldzug. Es geht um die Gegenzüge des Feindes. Und interessanterweise, deswegen habe ich genau diese Schlacht genommen, es gibt ja unzählige Schlachten in der Geschichte, auch in unserer Geschichte gibt es einen Menschen, der das Augenlicht verliert. Aber aus einem ganz anderen Grund, und das schauen wir uns jetzt an, wenn wir Apostelgeschichte 13 lesen, ab Vers 4 bis Vers 12. Apostelgeschichte 13, die Verse 4 bis 12. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Worte unseres lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns dein Wort an die Hand gibst, Herr. Und wir bitten dich um Gnade, Herr, dass wir verstehen und dass wir neu ermutigt werden, heute den Missionskampf zu kämpfen, Herr. Dass du es selbst bist, der uns ermutigt und der uns zeigt, Herr, dass wir nicht alleine sind. dass du diesen Auftrag nicht ohne Grund an uns gegeben hast, sondern dass du dabei bist, Herr. Darum bitten wir dich, dass wir verstehen und dass wir in unserem Leben umsetzen, dass wir neu ermutigt werden zu deiner großen Ehre. Amen. Das Thema heute habe ich auch genauso genannt, Machtkampf in der Mission. Wir werden gleich sehen, was das für ein Machtkampf ist. Es ist nur ein Kampf, den wir in unserer Kraft zu kämpfen haben, weil wir manchmal schlapp sind, sondern da steckt viel mehr hinter. Und wir sehen jetzt hier in der Apostelgeschichte, sind wir an einem Punkt angelangt, wo erstens der Missionsfeldzug beginnt. Wir sehen, wie Paulus und Barnabas mit Johannes, Markus, dem Diener, losziehen und in die Welt hinausgehen und missionieren. Und dann erleben wir etwas, das sind dann die Verse 6 bis 8. Zweitens, die Gegenzüge des Feindes lassen nicht lange auf sich warten. Der Feind schläft nicht. Aber drittens, und das soll uns als Ermutigung heute dienen, wie dieser Ausgang ist, ich habe es so genannt, der Herr kämpft und siegt mit uns. Er kämpft. Und wir werden noch vier Basics, so habe ich es genannt, vier Grundlagen sehen, die wir in den letzten Versen finden, wo der Herr wirklich kämpft, wo er vorbereitet, wo er am Wirken ist. Und das soll uns heute als Ermutigung dienen. Wichtig ist, dass wir diesen Auftrag Jesu, den wir haben, diesen Missionsbefehl, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn anpacken, dass wir weitergehen. Und dass wir gleichzeitig uns bewusst sind, wir sind dabei nicht alleine. Unser Herr kämpft mit. Denn wo Mission ist, da werden wir auch Gegenzüge erleben. Da werden wir Feindschaften und Widerstand erleben. Da, wo wir Gottes Wort klar weitergeben oder dafür einstehen, werden wir einen Kampf erleben. Mission ist geistlicher Kampf. Der Feind will nicht, dass Menschen Jesus Christus finden. Aber letztendlich, und das werden wir unter Punkt 3 sehen, ist er es, der eingreift, der wirkt, der da ist, der lebendig ist und der sein Evangelium in die Welt hinausbringt. Und so ist mein Wunsch für uns heute, für mich selbst auch, dass wir durch das, was wir lesen und hören werden, ermutigt werden. Dass wir ermutigt werden, diesen Missionskampf, diesen Kampf zu führen, diesen Machtkampf zu führen, dass wir da, wo wir vielleicht schon mal entmutigt wurden, wo wir vielleicht gerade entmutigt sind, dass wir neue Kraft schöpfen heute Morgen und dass wir sehen, das ist kein Krampf, sondern es ist Kampf, wo der Herr dabei ist, unter der mächtigen Hand Gottes. Und so lasst uns starten mit den ersten beiden Versen, Verse 4 und 5. Sie nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, von dort segelten sie nach Zypern. Als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden und sie hatten Johannes zum Diener. Und das ist der erste Punkt, der Missionsfeldzug beginnt. Ja? Barnabas und Saulus waren bereit, loszugehen. Sie wurden ausgesandt vom Heiligen Geist. Wir haben das letzte Mal diese Aussendungsprozedur uns angeschaut. Da steckt niemand anders hinter als Gott selbst. Durch seinen Geist, der sie auch führt und leitet, auch wohin sie gehen sollten und der das unter seiner Kontrolle hat. Sie ziehen los unter dem Banner von Jesus Christus, um sein Wort in die Welt zu bringen. Diesen allgemeinen Auftrag, diesen Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt, den hat jeder von uns bekommen. Das ist der allgemeine Auftrag, den wir alle bekommen haben, den jeder Jünger Jesu bekommen hat. Die Botschaft Jesu weiterzutragen. Sonst funktioniert das alles nicht. Und gleichzeitig gibt es immer wieder, ich sag mal, Spezialaufträge, spezielle Aufträge, beziehungsweise da, wo du genau weißt, da soll ich jetzt hingehen. Da ist jetzt mein Platz. Da soll ich jetzt dienen. Ja? Und da spielt der Geist Gottes eine wichtige Rolle, der zum Beispiel durch andere Menschen zu uns redet, durch andere gläubige Menschen, wo uns Dinge nicht mehr aus dem Kopf gehen und irgendwie innerlich merken, ja, das ist jetzt dran für mich. Wo wir gepaart mit Gebet mehr und mehr ergründen, was der Geist von uns möchte, indem wir sein Wort studieren, Gottes Wort studieren. Da, wo vielleicht Möglichkeiten auf einmal geschaffen werden. Ja, Paulus spricht von offenen Türen im 1. Korintherbrief. Dass wir wissen, ja, da soll ich hingehen. Da ist jetzt meine Mission. Da ist meine Mission. Und So redet der Geist letzten Endes gepaart mit dem Wort Gottes durch ganz verschiedene Arten direkt zu uns in unserem Inneren. Er lässt uns unruhig sein über Dinge, die nicht richtig sind, und er zeigt uns offene Türen, wo wir hingehen sollen. Das ist nichts Mystisches, was man sich da vorstellen kann, sondern ich habe ganz praktische Beispiele genannt, wie das funktioniert, wie er redet. Wichtig ist, dass wir immer zu Kurskorrekturen bereit sind, dass wir bereit sind und sagen, ja, ich bin jetzt diesen Schritt gegangen. Soll das jetzt in eine andere Richtung sein? Dass wir immer wieder im Kontakt zum Herrn stehen. Und das ist für das ganze Thema heute grundlegend. Unsere Beziehung zu Jesus Christus. Die ist grundlegend für diesen Kampf in der Mission. Paulus und Barnabas nahmen diesen Kurs von Antiochia bis Seleucia. Ich habe das einfach mal hier auf der Karte. Rechts oben sieht man Antioch, also Antiochia, danach, daneben direkt Seleucia, ist der Hafen quasi, der an Antiochia direkt dran grenzt. Und dann sind sie rübergesegelt, ja, nach Zypern. Warum ausgerechnet nach Zypern? Kann man viel spekulieren, aber Lukas lässt das einfach offen. Lukas lässt es offen, warum genau nach Zypern? Viele gehen davon aus, weil Barnabas natürlich von Zypern kommt, sich da auskennt. Auch dort haben wir schon in Apostelgeschichte 11 gelesen, dass dort schon Mission stattgefunden hat, dass dort Menschen hingeflohen sind in der Verfolgung und das Wort verbreitet haben. Jedenfalls kamen sie zu dieser Stadt Salamis und gingen dort, wie so oft, wie wir das in Apostelgeschichte lesen werden, vor, dass sie zunächst in die Synagogen gingen. Und das habe ich mal so genannt, Missionsstrategie. Erst gingen sie immer in die Synagogen. Das werden wir noch ganz oft lesen in der Apostelgeschichte. Und das ist ihre Strategie. Zuerst zu den Menschen, die schon was mit Gottes Wort anfangen können, die prinzipiell Woche für Woche am Sabbat sich getroffen haben, um sich unter Gottes Wort zu stellen, vom Alten Testament her. Und so konnten Barnabas und Saulus vom Alten Testament her bezeugen, dass Jesus Christus der Messias ist. Also das ist ihr Vorgehen, das ist ihre Strategie, dass wir immer wieder so in der Apostelgeschichte finden. Und sie nutzten das und so befinden die beiden sich hier auf dieser Mission und Lukas macht noch eine weitere Sache deutlich in diesem Vers. Es sind Helfer dabei. Ja? Johannes, Markus, von dem wir schon in Apostelgeschichte 12 gelesen haben, der ist mit dabei. Ist auch ein Verwandter von Barnabas, haben wir damals im Kolosserbrief uns angeschaut, und er unterstützte diese Missionstätigkeiten. Ja, ob nun praktisch oder lehrend, das wird nicht gesagt, aber er unterstützte sie dabei, was so anlag. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt für Mission. Gerade auch für Menschen, die wirklich in andere Länder ziehen und missionieren. Ja? Wir brauchen Unterstützung. Ja? Gerade auch die Menschen, die weit weggehen, brauchen Unterstützung, auch finanziell und auch im Gebet. Bei uns ist das nicht anders. Wir brauchen Menschen, die uns zu unserer Seite stehen, die uns ermutigen, die uns ermahnen, die uns praktisch unterstützen, die für uns beten. Dass wir, wo wir auf unserem, ich sag mal, speziellen Missionsfeld sind, wo wir täglich sind, da wo es vielleicht gerade beackert wird, da wo es am Beben ist, dass wir die Gemeinde hinter uns wissen, dass wir unsere Geschwister hinter uns wissen, dass wir uns selber in Gebetsmühe investieren, in Kraft und Zeit und Geld. Das, was benötigt wird, um Gottes Reich zu bauen. Ja, und dass wir deswegen auch hier hinkommen, uns mit dem anderen austauschen, wo wir sagen, hey, im Moment ist es bei mir so, dass wir sagen, kannst du für mich mitbeten? Dass wir von dem anderen wissen, wo gerade speziell was anliegt. Dass wir da offen miteinander umgehen und genau wissen, ja, der braucht gerade Unterstützung, da kann ich so und so helfen in unserer Mission. Ein Wort noch zur Missionsstrategie, das hört sich oft so negativ an, Strategien entwickeln, und auch unsere Gemeinde fährt eigentlich so eine Strategie, sage ich mal, oder mehrere Strategien, aber eine ist zum Beispiel der Gospeltreff. Da, wo einige von uns mitarbeiten, wo Menschen hinkommen, die auch teilweise auf der Suche sind, und wo man mit ihnen über Gott reden kann. Da, wo Gottes Wort, ich sag mal, gehört werden möchte, heißt nicht, dass es woanders nicht gehört werden möchte. Gott wirkt an so vielen Stellen in den Herzen der Menschen und wir haben darüber keine Verfügung, wir wissen das nicht immer, wo Gott genau schon vorbereitet hat, wo er schon einen Samen vielleicht gesät hat. Aber das ist ein Teil dieser Strategie, dass wir das wissen und dass wir da investieren. Wichtig ist aber, dass der Inhalt nicht über der Strategie, dass die Strategie nicht über dem Inhalt steht, so. Dass der Inhalt des Evangeliums nicht verdrängt wird durch gewisse Strategien oder Praktiken, die wir tun, um den Menschen etwas Falsches zu bringen. Der Inhalt des Evangeliums muss klar und deutlich gemacht sein, weitergegeben werden. Und so ist der Missionsfeldzug seitdem eigentlich am Laufen, in die Welt hinein, bis heute und noch weiter. Bist du dabei? Folgst du dem Missionsbefehl Jesu? Das nicht nur hinausgehen und das Evangelium verkündigen beinhaltet, sondern Matthäus 28 auch das Taufen, das Lehren, alles zu bewahren, was Jesus gesagt hat, das Jünger machen, das ist der Missionsbefehl Jesu. Und wenn wir das tun, wenn wir da aktiv sind, da unterwegs sind, dann werden wir an ganz verschiedenen Fronten zu kämpfen haben. Damit meine ich nicht Orte, an denen wir zu kämpfen haben, sondern in verschiedenen Themengebieten. Ich habe einfach mal drei aufgeschrieben. Das ist einmal der Kampf der Geister, so habe ich es genannt. Da, wo, wie wir jetzt in unserer Geschichte zum Beispiel einen antichristlichen Geist haben, der Menschen von Christus wegführen möchte. Ein Kampf mit widergöttlichen menschlichem Denken, Philosophien, dem Zeitgeist ergeben, wo wir auch in Apostelgeschichte 17 noch hinkommen werden. Ein Kampf gegen Personenkult, ja, wo Personen in den Mittelpunkt gestellt werden. Ich bin der des Paulus, ich bin der des Apollos. Nein, wir sind die des Christus. Und so haben wir an ganz verschiedenen Fronten in der Mission zu kämpfen, wo immer wieder Gegenwind kommt. Wir werden uns gleich unter Punkt 2 noch einiges anschauen. Letzten Endes steckt niemand anders hinter als der Böse selbst, der nicht möchte, dass Gottes Wort verkündigt wird, der nicht möchte, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden, der nicht möchte, dass Menschen die Lehre Jesu bekommen. Und so sagt uns der Epheserbrief, gegen wen wir zu kämpfen haben. Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, gegen wen wir zu kämpfen haben, dass wir uns gleichzeitig bewusst sind, dass wir daran nicht alleine sind. Und das soll heute, wie gesagt, die Ermutigung sein. Gott, der Herr, kämpft mit uns und er stellt uns Hilfsmittel zur Seite. Er sagt, darum ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Seid bereit für diesen Kampf. Nehmt das Schwert, zieht die Rüstung an. Und wichtig ist, dass wir damit losziehen. Schaut euch das an, Epheser 6, Abvers 10. Und um diese Gegenzüge geht es jetzt. Wir wollen uns das ein bisschen anschauen. Auch ich werde ein aktuelles Beispiel von heute nennen, was nicht ein direkter Gegenzug auf eine bestimmte Situation ist, sondern etwas, was in Gemeinden einkehrt und was eigentlich völlig grundlegend etwas verändern möchte. Werde ich gleich zu kommen. Zweitens, die Gegenzüge des Feindes lassen nicht lange auf sich warten. Wir lesen Vers 6, als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einen verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Ja, der Missionszug wird fortgesetzt. Wir sind die ganze Insel durchzogen, sind dann bis nach Paphos gekommen und dort stießen sie auf Gegenwehr. Was wissen wir von diesem Bar-Jesus? Was wird hier gesagt? Er war Magier. Magier an sich ist erstmal nicht grundsätzlich schlecht zu verstehen, wenn wir zum Beispiel an die drei Weisen, an die drei Magier aus dem Morgenland denken, die zu Jesus kamen. Aber hier ist es gekoppelt, wie Lukas uns schreibt, mit falscher Prophet. Und das ist etwas, was wieder göttlich ist. Etwas Falsches, was erst einmal gut aussieht und was Falsches dabei rauskommt. Er nutzte quasi das, was er als Jude erkannt hatte, gegen Gott. In dem Fall gegen das Evangelium. Und ich habe einfach hier nochmal ein paar Stellen so aufgeschrieben zu den falschen Propheten. Im Griechischen steht da Pseudoprophetes. Also das ist alles Pseudo. Und so ist das jemand, der vorgibt, Gottes Wort dem Menschen vorzulegen und in Gottes Namen zu reden, dessen Botschaft sich aber als verlogen oder als Gott von Gott wegführend herausstellt. Ja? Also Pseudo. Da gibt jemand etwas vor, aber eigentlich ist diese Botschaft etwas anderes. Sie führt von Gott weg. Von ihm wird gesagt, dass er Jude war. Er weiß, worum es geht. Er kennt Gott. Er weiß gleichzeitig aber auch um seinen Einfluss, den er bei diesem Prokonsul hatte. Ja, wahrscheinlich war so eine Art Berater hier, der sich zu ihm hielt und der eben das auch ausnutzte, was dieser Verwalter einer römischen Provinz, das ist ein Prokonsul, von ihm so auch hörte, von diesem Bar Jesus. Also er war nicht durch und durch ein Schwindler, sonst würde er nicht lange da irgendwie in diesem Posten sein. Aber Paulus oder Lukas schreibt uns das ja, sagt ganz klar, das, was er tut, ist nicht richtig. Dahingegen wissen wir von dem Sergius Paulus, dass er wirklich etwas von Gott hören wollte. Er war ein verständiger Mann. Er war urteilsfähig, klug, einsichtsvoll. Er wollte Gottes Wort hören. Er hatte geistlichen Hunger. Er wollte hören, was das mit Jesus auf sich hatte. Aber bei Jesus wollte das nicht. Elimas wollte das nicht. Elimas bedeutet übrigens auch zum arabischen Stamm Magier. Ja, so sein Name, wie er genannt wird, hat was mit dem zu tun, was er tut. Ja? Also er widerstand den Missionierenden. Er wollte nicht, dass dieser Prokonsul gläubig wird. Dramatisch. Einfach dramatisch, wie es hier beschrieben wird. Luther und Schlacht übersetzen mit abhalten. Er wollte diesen Prokonsul abhalten davon, dass er etwas von Jesus hört. Er sollte nicht zum rettenden Glauben an Jesus kommen. Eine echte Dramatik, die Lukas uns hier schildert. Und er ist ein Mensch, der Lösung haben will. Und da ist jemand anders, der ihn ganz deutlich davon abhält. Und dieses Wirken von diesem Elimas ist durch nichts anderes gesteuert als von dem Vater der Lüge selbst, von dem Satan. Die Macht des Bösen stellt sich dem Evangelium in den Weg. Und das passiert ganz automatisch, wenn auch wir auf einem Missionsfeldzug sind. Ob es nun die großen Weiten in Afrika, Asien, Australien, Amerika sind oder eben direkt vor unserer Tür. Ja? Jesus sagt es so schön in Matthäus, so eindrücklich, die Ernte ist groß, es ist viel Potenzial da. Aber dann, sagt er, es sind nur wenige Arbeiter. Überall auf der Welt sind Menschen, die Jesus verkündigen, die Gottes Wort weitergeben. Und überall auf der Welt ist es ein Kampf. Ein Kampf auch gegen Fleisch und Blut. Gerade in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Beziehungsweise geht es an ihr eigen Fleisch und Blut. Aber vor allem, und das steckt dahinter, sind es die Kämpfe, die geistlichen Kämpfe gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Der Teufel schläft nicht. Er versucht, Seelen von dieser Rettung wegzureißen. Ja, und wir können mal gemeinsam 1. Petrus 5, Vers 8 lesen, wo das so eindrücklich beschrieben steht, wie der Teufel wütet. 1. Petrus 5, Vers 8. Das sollte uns bewusst sein. Ebenso wie Epheser 6, mit wem wir es da zu tun haben. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, so werden wir aufgerufen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er will uns im Glauben schwächen, Zweifel sehen und er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Darum sollen wir nüchtern sein, wachen. Wachsam sein wie Saulus und Barnabas. Wie Saulus, der dann hier in den Vordergrund tritt und ganz klar dagegen einsteht, was dieser Elimas tut. Ja? Wir erleben das auch immer wieder. Beim Gig zum Beispiel, wo bestimmte Termine ausfallen, Proben vielleicht ausfallen, wo auf einmal in letzter Sekunde Leute noch absagen. Bei anderen missionarischen Aktivitäten, wo man vielleicht in Zweifeln gerät. Oder beim Jüngermachen, bei der Taufe. Ist das alles so richtig? Irgendwas kommt dazwischen. Irgendwas hält dich ab. Beziehungsweise irgendwer hält dich ab. Satan will nicht, dass Menschen das Evangelium hören. Er will nicht, dass Menschen sich öffentlich in der Taufe zu Jesus bekennen und damit zeigen, ich bin mit Christus gestorben, begraben und wieder auferstanden als neuer Mensch. Er will nicht, dass Menschen zu Jüngern ausgebildet werden, dass die dann auch noch in den Missionsfeldzug gehen. Es muss uns bewusst sein, dass da mit Widerstand zu rechnen ist. Wo klar Gottes Botschaft verkündet wird, da schläft der Feind nicht. Da ist mit Widerstand zu rechnen. Und so war das hier bei Sergius Paulus. Bei ihm wurde die Botschaft klar verkündigt. Und Satan gebraucht diesen Lügenpropheten, um dagegen anzugehen. Wie ist das heute? Es gibt diese Anfeindung, keine Frage. Das Evangelium wird verwässert. Systeme dringen in die Gemeinde ein, um das Ganze zu untergraben. Und darum müssen wir wachsam sein, wie Paulus und Barnabas. Elimas war auch Jude, aber er stellt sich hier Gott und seiner frohen Botschaft in den Weg. Wir müssen wachsam sein und konsequent. Und ich möchte zwei Beispiele nennen, wie was heutzutage sehr gefährlich ist, was immer mehr Einzug auch hält in viele Gemeinden. Und das ist einmal die Vermischung des Evangeliums mit anderen Ideologien oder Praktiken oder die Vermischung des Evangeliums mit etwas hinzutun oder sogar etwas hinweglassen. Ja? Also das sind keine klassischen Gegenzüge auf eine Veranstaltung bezogen, sondern auf eine grundsätzliche Unterschlagung oder eine grundsätzliche Richtung, die das Problem eigentlich ausmacht. Der Feind, der eben dafür sorgt, dass das Evangelium nicht mehr klar und deutlich weitergegeben wird. Dass Menschen nicht mehr verstehen, dass sie vor Gott schuldig dastehen. Wie sollen sie dann verstehen, dass sie Jesus als einen Retter brauchen, wenn sie nicht merken, dass sie schuldig sind? Wie oftmals, ich habe das noch in so einem Bericht gelesen, das Wort Kreuz gar nicht mehr gebraucht wird, weil es so grausam klingt. Das Wort Blut, was Jesus für uns vergossen hat, woran wir nachher noch denken werden, dass es gar nicht mehr erwähnt wird, weil es für die Menschen nichts mehr ist. Wir haben die Verantwortung, klar und deutlich das Wort Gottes zu verkündigen. Dass wir darum ringen, das Evangelium ganz und deutlich zu verkündigen. Dass wir Menschen darauf hinweisen, dass sie schuldig sind und ihnen gleichzeitig den Ausweg zeigen. Jesus Christus ist voller Liebe. Hinter mir steht es ja auch. Ja? Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dass wir das den Menschen sagen. Das ist diese große Liebe, die für dich wirklich auch in Form des Blutes geflossen ist, an dem Kreuz. Und das ist ein Teil, wo das hier verwässert wird, wo das untergraben wird, was eigentlich diese Kernbotschaft des Evangeliums ist. Und eine zweite Sache, die Kezia und ich nochmal so in Berlin gehört haben, ich habe vor einigen Jahren schon mal in einem Buch davon gelesen, das ist die sogenannte neue Paulus-Perspektive. Ja, da hat sich vor einigen Jahren jemand hingesetzt und hat gesagt, über all die Jahrhunderte habt ihr Paulus alle falsch verstanden. Das, was er wirklich meint, ist Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt. Ich habe es, wie gesagt, vor Jahren schon mal gelesen. Und jetzt im Rahmen unseres Kurses Kirchengeschichte in Berlin haben wir das nochmal ganz intensiv beleuchtet, was da eigentlich so schlimm dran ist. Ja? Das Problem mit dem Verwässern des Evangeliums und dieser neuen Paulus-Perspektive ist, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt. Ja, dass da auf den ersten Blick sich das erst einmal gut anhört. Aber im Kern ist es so gravierend zerstörend. Ja, und dieser Kerngedanke der Gerechtigkeit Gottes, die jedem zugesprochen wird, der an Jesus Christus glaubt, Römer 1, Kernbotschaft des Evangeliums, die wird umgedeutet als lediglich eine Bestätigung, dass man zum Bundesvolk gehört. Da wird nichts von der Sühne Jesu Christi gesagt, die uns zugesprochen wird, dass Jesus für uns bezahlt hat, die Erlösung erwirkt hat, Römer 3. Das Ziel, was Gott mit Gerechtigkeit meint oder was er damit meint, wird umgedeutet in die Vollendung der Welt und nicht die Rettung von Menschen. Jahrhundertelang habe die Kirche geehrt, so wird gesagt, jetzt hat jemand Paulus mal richtig verstanden. Klingt auch erstmal seltsam, würde man vielleicht erstmal gar nicht so dem nachlaufen, aber wenn man sich das so anschaut, dann hört sich das erstmal alles ganz plausibel an und das ist das Schreckliche, weil so viel Wahrheit da vermischt wird. Ja, und das sind zwei Beispiele für moderne Gegenzüge. Zwei Beispiele, wo die Kernbotschaft des Evangeliums untergraben wird. Und das muss uns bewusst sein, dass das passieren kann und dass wir dagegen angehen müssen. Dass wir wachsam sein müssen gegen solche Angriffe des Teufels. Deswegen haben wir die ganze Waffenrüstung, wo alles Grundlegende drinsteht. Ich glaube, auf dem Büchertisch gleich gibt es noch so ein Faltblöckchen. Ich vergesse immer wieder den Namen, wie das heißt, aber frag Kez ja mal so zum Auffalten, da ist jeder Teil der Waffenrüstung beschrieben und warum das so wichtig für uns in diesem geistlichen Kampf ist. Epheser 6, wir haben das an die Hand bekommen und letzten Endes, und das möchte ich jetzt mit den letzten 4 Versen noch aufzeigen, stehen wir natürlich nicht alleine da. Gott selbst ist es, der mitkämpft. Gott selbst ist es, der uns verschiedene Dinge aufzeigt, was in diesem Kampf wichtig ist und wie er da in diesem Kampf arbeitet. Und so kommen wir zu dem letzten Punkt. Der Herr kämpft und siegt mit uns. Verse 9 und 10 zunächst. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, du voll aller List und Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Sehen wir, mit was für einer Identität und mit was für einem Drang Paulus dagegen vorgeht, wo die Feinde des Evangeliums agieren. Das ist für uns zum Vorbild gedacht. Dass wenn so etwas droht einzuschleichen, wenn etwas ist, was gegen das Evangelium steht, dass wir auch vorgehen dagegen. Und so wird Saulus hier zum Paulus, wie man immer so schön sagt, hier wird es erwähnt, dass er auch Paulus heißt, also sein römischer Name. Und im Weiteren wird er dann nur noch Paulus genannt. Und das ist quasi jetzt hier so sein internationaler Name. Und das Coole ist, Lukas baut das genau hier ein, wo es nun auch international geht. Vorher war ja hauptsächlich so der Fokus auf Israel, die Gebiete dort, und nun geht es international. Und hier wird Paulus nun auch bei diesem Namen genannt, vom Saulus zum Paulus, was man ja meistens eigentlich mit seiner Bekehrung so meint. Aber erst hier finden wir das, und dieser Mensch Paulus, der Mission betreibt, dem ist auch bewusst, dass er nicht alleine da ist. Der weiß, dass Gott mit ihm kämpft und dass er den Sieg davontragen wird. Ja, und in diesen letzten 4 Versen finden wir 4 verschiedene Basics, so habe ich es einfach mal genannt, lasst euch diesen Ausdruck nicht stören, keinen anderen Namen gefunden, wie wir oder wo wir sehen können, was eben noch dazugehört in diesem Kampf. Wie Gott dasselbe unterstützt, das Ganze unterstützt. Das einmal in Vers 9, Gottes Geist. In Vers 10 sehen wir den Weg Gottes, dessen wir uns bewusst sein müssen, den Gott bereitet hat. Vers 11, Gottes Hand, wir lesen von der Hand des Herrn. Und Vers 12 lesen wir von Gottes Lehre, die Lehre, die den zentralen Ausgangspunkt bietet. Zunächst Vers 9, Gottes Geist. lesen hier, Paulus war erfüllt vom Heiligen Geist. Er ließ sich durch ihn leiten. In dieser Situation bekam er vom Geist Gottes diese Worte auch genannt, eingegeben, dass er sie so klar sprechen konnte. Erfüllt sein vom Heiligen Geist bedeutet letzten Endes, jede Sekunde sich unter dem Willen Gottes stellen. Jede Sekunde nach dem Leben, was Gott möchte. Was wir leider auf dieser Erde nicht hundertprozentig tun können, weil wir Menschen sind. Aber Paulus strebt danach und in diesem Moment war er erfüllt von Heiligen Geist. Er kämpfte um die Seele des Prokonsuls und der Geist ist es, der ihm hier unterstützt und der ihm die richtigen Worte in den Mund legt und eine Grundlage im Missionskampf ist. Der Geist Gottes, der in uns ist, der in uns wirkt und der uns, ich habe einfach nochmal drei Punkte hingeschrieben, der uns ausfüllt mit seiner Frucht. Liebe, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut und so weiter. Unsere Eigenarten, die wir in diesen Kampf mit einbringen. Aber auch eben die Liebe zur Wahrheit. Er hilft uns dabei zu erkennen, was von Gott ist. Ja, dieses Unterscheidungsvermögen. Dass Paulus erkennen konnte, dass das, was dieser Elimas sagte, dass es falsch ist. Und er hilft uns dabei, was wir reden sollen. Matthäus 10. Das ist der Geist, der hilft, der unterstützt, der dabei ist, der eine Basic darstellt im Missionskampf. Und so konnte Paulus hier klar und deutlich die Wahrheit verkündigen. Er konnte sehen, welche Absicht Elimas verfolgte. Und wie wir voll Geistes werden können, haben wir schon öfter mal hier angesprochen. Epheser 5, Vers 18 und folgende ist ja mit einer der markanten Stellen zu diesem Thema. Also, Gottes Geist ist das erste Basic, dann das zweite Basic ist Gottes Weg. Ja, im Missionskampf müssen wir um die geraden Wege des Herrn wissen. Paulus erkennt hier, dass der Elimas ungerade Wege gehen möchte. Dass er sie verlassen möchte, was die geraden Wege des Herrn sind. Menschen sollen gerettet werden. Menschen sollen in die Ewigkeit gebracht werden. Eben nicht listig, nicht voller Bosheit. Sondern voller Liebe, voller Wahrheit. Und so müssen wir treu die Wahrheit Gottes weitergeben, dass wir seinen Weg gehen. Woher kommt denn der Glaube? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung ist was? Die Worte Jesu Christi, Römer 10, Vers 17. Da kommt der Glaube her und deswegen müssen wir diesen geraden Weg gehen. Nicht durch irgendwelche Konzepte oder andere Dinge Menschen zum Glauben führen wollen oder bekehren zu wollen, was wir sowieso nicht können. Elimas ging eben nicht diese geraden Wege. Er versuchte, diesen Prokonsul sogar noch davon abzubringen, zu Jesus zu kommen. Und so beschreibt Paulus ihn hier als voller List, voller Bosheit. Diesen listigen Umgang, Falschheit, mit Tücke, mit der er hier agiert. Durch und durch böse, die Wahrheit Gottes verdrehend. All das steckt hier drin und Paulus sagt es ihm ganz klar ins Gesicht. Und dann etwas, was er sagt, du Sohn des Teufels. Ja, Bar Jesus heißt eigentlich Sohn von Jesus. Und er sagt ihm quasi hier oder teilt ihm in dieser Anspielung mit, eigentlich stimmt das überhaupt nicht, was dein Name ist. Sohn des Teufels. Und Feind aller Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, die wir da erlangen durch den Glauben, dass wir vor Gott reinstehen, dass wir vor Gott so stehen, als hätten wir das ganze Gesetz gehalten, was er uns durch die Erlösung Jesu Christi gerecht spricht, indem wir an ihm glauben. Diesen Machtkampf überwindet Gott selbst. Seine Wege sind rein. Er geht mit den Menschen mit. Er geht mit uns mit. Vers 11, dort finden wir die Hand Gottes. Ja, die Hand des Herrn. Und siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen und sogleich viel Dunkelheit und Finsternis auf ihn oder tappt umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Also hier passiert etwas. Da, wo die geraden Wege gegangen werden, ist der Wille des Herrn. Dort greift er auch ein, wo etwas dagegen spricht. Er lässt sich seiner Ehre nicht berauben. Da, wo sein Wort ausgestreut wird, da wird es nicht leer zurückkehren. Auch eine tolle Ermutigung, die wir aus Jesaja 55, Vers 11 haben. seine Hand ist dieses, ich sag mal, dritte Basic, was wir haben. Dass wir uns da sicher sein können, dass er eingreift. Dass er sein Evangelium verteidigt. Dass er die Feinde abhalten möchte. In seiner souveränen Art und Weise. Wir haben keine Kontrolle darüber. Wir haben gelesen in Apostelgeschichte 12, dass er eingreift, wo Bekehrungen stattfinden. Apostelgeschichte 11, Vers 21. Wie er auch schon vom Alten Testament her die Hand des Herrn da war und die Feinde zurückgedrängt hat. All das dürfen wir erleben. Und so bekam dieser Elimas eine Plage. Er wurde zurückgedrängt, er wurde mit Blindheit geschlagen. Und das hat der Maler Raphael, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, der übrigens Zeitgenosse Luthers war, hat er so dargestellt. Also links sieht man, eigentlich sieht man immer so ein bisschen mit einem Heiligenschein darüber, um die zu erkennen. Also links sieht man Paulus und Barnabas. In der Mitte sitzt der Prokonsul auf seinem Thron. Und dort unten rechts ist dieser Elimas, der schon die Augen zu hat, der schon erblindet ist. Kann es hier schlecht sehen, aber wenn ihr einfach mal Raphael und Blendung des Elimas eingibt, dann werdet ihr dieses Bild sehen. Und so sagt Werner de Boer, ein Kommentator aus der Wuppertaler Studienbibel, geschlagen muss der Bote der Finsternis das Feld räumen. Dunkel und Finsternis ist sein Teil. Die bezaubernde Macht ist der ganzen Hilflosigkeit gewichen. Das sagt er über Elimas. Geschlagen muss der Bote das Feld räumen. Gott hat eingegriffen. Die mächtige Hand des Herrn hat eingegriffen. Gott hat den Sieg davongetragen. Und er greift auch ein, wenn wir kämpfen. Er unterstützt, er schenkt Gnade. Was uns gleichzeitig aber nicht davon entbindet, auch dafür zu beten. Bei Gott dafür zu ringen, dass er Gnade schenkt, dass er eingreift, dass er hilft, dass er Menschen rettet, dass er Herzen bewegt. Und dass er alles abhält, was stört. Und so sehen wir zum letzten noch den vierten Punkt, Gottes Lehre. In Vers 12, dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Die Lehre des Herrn. Das, was die Botschaft des Evangeliums ausmacht. Er hat alles miterlebt und gesehen, dieser Sergius Paulus. Er sieht, dass der lebendige Gott für seine Diener kämpft. Gottes Wort, seine Lehre wird klar und deutlich verkündet. Und dort greift Gott ein. Der Prokonsul war vom Evangelium ergriffen, von der Macht Gottes überwältigt und fing an zu glauben. Erstaunt über die Lehre des Herrn. Die Lehre des Herrn, sie ist es, die im Mittelpunkt steht. Im Kampf, im Evangeliumskampf, im Missionskampf, da wo wir sein Wort verkündigen. Da wo wir Menschen lehren. Was sollen wir sie lehren? Alles, was Jesus gesagt hat. Missionsbefehl. Sie zu Jüngern machen. Keine andere Lehre, außer die der Bibel, die von Jesus. Und so, ich zeige euch nochmal das Bild. Da in diesem roten, da hat der Maler sich etwas bei gedacht. Er hat drunter geschrieben, Sergius Paulus, Prokonsul Asiens, er gewann den christlichen Glauben lieb durch die Verkündigung des Saulus. Das hat er hier zusammengefasst, mittendrin in diesem Bild. Er gewann den christlichen Glauben lieb durch die Verkündigung des Saulus. Und das möchte ich auch als Ermutigung mitgeben. Nicht um jemanden zu ehren oder hochzuheben, aber dass auch wir vielleicht genauso hingehen und verkündigen. Und dass derjenige Mensch hinterher sagen kann, ja, du hast mir das damals gesagt. Durch dich habe ich Jesus lieb gewonnen. Durch dich habe ich Jesus lieb gewonnen. Und das ist auch eine ermutigende Sache, die man vielleicht hört. Und dann können wir sagen, preis den Herrn. Dank dem Herrn. Denn er ist es, der rettet. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal zusammenfassend zu diesem Thema Machtkampf in der Mission einige Dinge praktisch nochmal zusammenfassen, die wir jetzt so gehört haben. Zum Ersten, der Missionsfeldzug, der Beginn, wo wir uns auf den Weg machen sollen, auf den Weg gehen sollen, diese geraden Wege, kämpfe. Sei ermutigt, weiterzumachen. Lese Epheser 6 vielleicht mal, ganz praktisch, wie es dort steht, was wir anziehen sollen, was wir ergreifen sollen. Wir haben gehört, dass wir Unterstützer brauchen, dass es so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig stützen als ganze Gemeinde. Und wie ich anfangs sagte, das A und O, die Grundlage ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sie ist quasi das persönliche Basic von uns allen. Das, was für uns so wichtig ist, dass wir nah bei Jesus sind, dass er uns durch unser Bibellesen anspricht, dass wir im Austausch sind mit Gebet, dass wir dadurch immer wieder neu ermutigt werden, Kraft schöpfen. Gottes Wort ist lebendig. Die Gegenzüge des Feindes lassen nicht lange auf sich warten, haben wir uns angeschaut. Lass uns wachsam sein. Lass uns mit solchen Themen beschäftigen und schauen, dass das hier keinen Einzug findet. Ja, es klingt ja schon echt verdächtig, wenn jemand sagt, 2000 Jahre alles falsch, jetzt habe ich endlich mal was Richtiges hier gefunden. Für uns heißt es an Gottes Wort prüfen, das ist unser Maßstab. Ganz praktisch, dass wir uns die Argumente dieser Lehren oder dieser Ideologien anschauen und schauen, was sagt Gottes Wort eigentlich dazu. Falsche Lehren müssen entlarvt werden, so wie Paulus das klar und deutlich gemacht hat. Und viertens, der Herr kämpft und siegt mit uns. Seid ihr bewusst, dass die Hand des Herrn eingreift? Das soll heute als Ermutigung dienen. Wir sind nicht alleine. Wir brauchen keinen Krampf daraus zu machen. Da, wo wir losgehen, da, wo wir Mission betreiben. Sondern die Hand des Herrn ist dabei. Das einfach als Gedankenstütze, als Ermutigung. Wichtig ist, dass wir die Lehre des Herrn in den Mittelpunkt stellen. Und noch einmal zum Schluss möchte ich genau das zeigen. Pflege deine Beziehung zu Jesus Christus, aus der du selbst gestärkt hervorgehst. Das ist das A und O, das ist das Fundament. Er lässt dich nicht alleine, er schickt dich in die Mission, er schickt dich an deinen Platz. Sei bereit zu gehen. Und ich hoffe, und das war ja mein Wunsch für uns, dass wir ermutigt worden sind, diesen Kampf neu anzugehen. Dass wir nicht entmutigt werden durch Dinge, die immer gegen uns sind, die auf uns einprasseln, sondern dass wir diesen Wunsch haben, dem Missionsbefehl Jesu Folge zu leisten. Dass wir gehen und dass wir uns von Gott immer wieder austauschen, den Platz zeigen lassen. Tue das und lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, bis unser Herr wiederkommt oder bis wir abgerufen werden. Das heißt, bis an das Ende für uns auf dieser Welt. Amen.